In der Mitte der Folge mache ich kurz Werbung in eigener Sache. Wenn dich das nicht interessiert, spul einfach vor. Und jetzt los.
Wenn man gegenüber jemanden, und sei das egal, ob das LinkedIn ist oder vielleicht One-to-One, positiv auftritt und sich gut darstellt, also wertstiftend darstellt, dann ist es nicht nur diese 1-zu-1-Beziehung, sondern das hat durchaus Einfluss auf größeren Stakeholder-Kreis. Ne?
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Melanie, herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Es freut mich sehr, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, das auch mir sehr stark am Herzen liegt. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, möchte ich dich bitten, einfach mal dich kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und gerne würde ich auch erfahren, wofür du so richtig Feuer und Flamme bist.
Herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass wir nach ein paar Anläufen es heute endlich geschafft haben und zusammen sprechen dürfen. Wer bin ich? Ja, ich habe eine geraume Zeit an Karriere hinter mir mittlerweile, also Konzern- und Mittelstand-Erfahrung sammeln dürfen und habe über 15 Jahre circa auch C-Level-Erfahrung und habe unterschiedliche Unternehmen begleitet, sowohl für Deutschland als auch in der globalen Verantwortung und habe mich dann nach eben so langer Zeit mal danach gesehnt, nicht immer nur fremde Visionen oder Visionen anderer zu verfolgen, sondern meine eigene. Somit bin ich jetzt seit circa anderthalb Jahren selbstständig. Und hier habe ich auch die Executive-Ebene nicht verlassen, sondern ich begleite jetzt sozusagen und unterstütze Senior Executives, C-Level Executives, also dabei, sich entweder intern entsprechend im Unternehmen während Transformationsvorhaben zu positionieren und auch in die richtige Aufstellung zu kommen und Kommunikation zu kommen. Und ich mache das ganz, ganz stark auch für Executives und gemeinsam mit den Führungskräften, sie am Markt zu positionieren und gerade auch am verdeckten Markt, weil einfach mittlerweile das Thema Positionierung und strategische Sichtbarkeit immer wichtiger ist. Im digitalen Zeitalter. Ja, und jetzt hast du mich gerade gefragt, wofür brenne ich? Das ist so meine Leidenschaft. Und im Kern kannst du sagen, ich beschäftige mich mit der Frage, wie es Führungskräften aktuell gelingt, also im KI-Zeitalter, gelingt, auch in Zukunft ihren Impact, ihren Beitrag zu liefern und auch relevant zu bleiben. Ja? Also du kannst heute schon schön beobachten, dass es eben manchen Führungskräften in Zeiten von massiven Veränderungen und Transformationen, die wir ja gerade leben und erleben, trotzdem gelingt, immer noch relevant zu bleiben und andere nicht. Und das hat wirklich mit einer Top-Ausbildung oder mit der Kompetenz als solches zu tun. Ich habe wirklich ganz, ganz tolle Klienten, Kandidaten, die einen mega Lebenslauf haben, beste Ausbildung, ein super Track-Record, aber vielleicht trotzdem im Moment nicht wirklich am Markt die richtigen Angebote haben.
Okay, also sehr, sehr spannende Vita. Und das ist auch genau das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Denn ich habe dir erzählt, ich beschäftige mich ja mit Finanzbereichen, Finanzorganisationen. Und da geht es ja auch immer darum, wie können Sie jetzt nicht nur einen guten Job machen, sondern wie können Sie auch relevant sein und sichtbar sein und das, was Sie oft auch gut machen, einfach auch wirkungsvoll im Unternehmen präsentieren. Und das gelingt oft nicht. Und die Frage ist halt, wie kann man diesen Job, den man gut macht, wirklich so auch darstellen, dass es auch als wertvoll empfunden wird, ne? Und ja, darüber reden wir heute. Und du hast ja schon gesagt, Melanie, du hast auf C-Level, hast du ja einige Unternehmen begleitet und selber auch schon sehr intensiv gearbeitet. Und warum ist Sichtbarkeit in Positionierung überhaupt wichtig? Kann man einfach nur einen guten Job machen? Reicht das nicht?
Das ist tatsächlich so einer der Mythen, der sich enorm gut hält, ja. Also gerade unter den Führungskräften, das ist jetzt völlig egal, ob C-Level oder nicht, das ist wirklich von der ersten Führungsebene bis in, tatsächlich auch ins Board so, dass sich dieser Mythos hält. Prinzipiell wäre das schön, das nehme ich vorweg, ja, wenn tatsächlich die Leistung das wäre, was belohnt wird. Faktisch ist es aber so, und das kann ich beurteilen aus der eigenen Erfahrung, die ich ja lange in Unternehmen aktiv war, als eben jetzt auch auf der anderen Seite, wenn ich die Executives begleite, in ihrer Positionierung und in ihrer strategischen Sichtbarkeit. Es wird eben nicht belohnt, was du leistest. Es wird belohnt, was wirklich wahrgenommene Relevanz ist. Ja, also wie relevant du im Unternehmen wahrgenommen wirst. Das kann eben nur wahrgenommen werden. Es gibt so einen Spruch, tue Gutes und rede darüber.
Total. Einer meiner Lieblingssprüche auf jeden Fall.
Ja, das ist so blöd. War der nicht von Carnegie?
Kann sein, ja, weiß ich nicht.
So simpel das klingt, so schwierig ist das manchmal. Ne? Ich habe zum Beispiel auch Führungskräfte dann in der Beratung, die mir sagen, ja, aber das möchte ich jetzt nicht, mich jetzt zum Beispiel dann auch extern zu positionieren. Ne? Die sagen dann, okay, jetzt gab es eine große Restrukturierung oder eine Transformation, meine Aufgabe, meinen Job gibt es nicht mehr und jetzt muss ich mich am Markt umschauen, denn ich bin das überhaupt nicht gewohnt, habe seit 10 Jahren, 15 Jahren nie wieder eine Bewerbung geschrieben. Früher sind die Berater bzw. die Headhunter auf mich zugekommen, haben mich in Massen angerufen und jetzt haben wir einen völlig anderen Arbeitsmarkt. Wir haben wieder einen Arbeitgebermarkt und durch die Krise bedingt nur sehr, sehr wenige attraktive Ziele-Rollen, die überhaupt zur Verfügung stehen. Und darauf bewerben sich im Moment ganz, ganz viele wirklich gute Kandidaten auch. Und das hat eben zur Folge, wenn so viel Konkurrenz, so viel Wettbewerb am Markt ist, muss ich mich natürlich auch irgendwo unterscheiden und ich muss in die Sichtbarkeit gehen, um eben auch wirklich genommen zu werden. Und da sagen dann viele, da fühlen sie sich unangenehm mit, das möchten sie nicht, das ist so eine Ego-Show und es geht überhaupt nicht um irgendeine Ego-Show oder um sich selbst darzustellen. Ich sage immer, als CEO im Unternehmen stehst du ja auch im Mittelpunkt. Da wird ja auch von dir erwartet, dass du dich positionierst. Und wenn du jetzt eben in eine neue Aufgabe möchtest, in einen neuen Wirkungskreis, musst du das eben auch nach außen tun, um wahrgenommen zu werden.
Ja, und du sprichst da auch einen weiteren Mythos an. Ne? Positionierung wird für viele tatsächlich, und so wie du auch sagst, als Selbstvermarktung gleichgesetzt. Ich glaube, das sind einfach ganz, ganz unterschiedliche Punkte. Und vielleicht können wir auf den einen oder anderen Unterschied gleich nochmal drauf eingehen. Aber zuerst will ich auch meine Beobachtung teilen. Ich habe das natürlich genauso früher erlebt und sehe das immer noch. Es sind nicht diejenigen, die den besten Job machen, die besten Karrieren machen, ne? Sondern diejenigen, die sichtbar Wirkung erzielen, die machen einen Job. Ich meine, die Schaumschläger, in Anführungszeichen, die machen vielleicht auch kurzfristig Karriere, aber langfristig hält das nicht. Man muss schon Wirkung erzielen, man muss nützlich sein, be useful. Ne? So gibt ja auch ein tolles Buch von Arnold Schwarzenegger. Aber eben auf eine Art und Weise, dass es wahrgenommen wird. So, und jetzt zu meiner Ursprungsfrage, Melanie, Selbstvermarktung und Positionierung. Was ist da der Hauptunterschied für dich?
Bei der Positionierung geht es für mich im Großen und Ganzen darum, wenn du dich positionierst, verbindet das gleich damit, dass du relevant bist, beziehungsweise du solltest dich relevant positionieren und damit gewinnst du Einfluss. Du hast zudem die Möglichkeit, in Veränderungen aktiv mitwirken zu können. Ja, das ist gerade in diesen ganzen Transformationen ja auch ein Thema. Wenn du dich positionierst, bist du auch relevant. Also ich meine, wenn du sagst, was ist der Unterschied zu den Ego-Shows, da geht es ja oft nicht darum, irgendeinen Mehrwert zu liefern oder ein relevantes, vertrauenswürdiges, seriöses, wie auch immer, Thema oder Geschäft zu stehen, sondern da steht einfach die Person und vielleicht auch eine bestimmte Eigenschaft, eine äußerliche Eigenschaft, wie auch immer, im Vordergrund.
Ja.
Es geht ja darum, sozusagen dich als einzelnes Individuum, zum Beispiel wenn wir über Positionierung im Unternehmen sprechen, ne? Wenn ein CEO zum Beispiel auf LinkedIn sichtbar wird, auch als Personal Brand, ist es ja immer noch für das Unternehmen. Ja? Also er unterstützt damit die Brand des Unternehmens, die Bekanntheit und er macht natürlich auch die Marke als solches nahbar. Und die Menschen, ne, gerade auch die jüngeren Generationen, die beschäftigen sich viel, viel mehr damit, weniger mit der anonymen, cleanen Marke, sondern viel mehr auch mit, was steckt da wirklich dahinter und stimmen diese ganzen Marketing-Buzzwords auch tatsächlich, mit der diese Marke um sich wirft. Und so hast du dann wirklich nochmal einen viel engeren Bezug und auch nochmal eine Entscheidung im Kaufprozess mehr, ja, vertraue ich dieser Marke wirklich, kann ich mich damit auch identifizieren. Und da spielen zum Beispiel CEOs, Geschäftsführer eine ganz, ganz große Rolle. Und dann auf der anderen Seite hast du eben auch Führungskräfte, die Führungskräfte, die sagen, ich möchte mich damit nicht in der Öffentlichkeit positionieren, stellen dann auch fest, wenn sie irgendwann den Schritt gehen und sehen auch die positive Resonanz, also wenn sie das zum Beispiel in Zusammenarbeit mit einem Experten machen und nicht alleine machen und wirklich auch eine Strategie erarbeitet wird und die Schwerpunkte, auf die man sich konzentriert bei der sichtbaren Positionierung. Die erlebt man auch relativ schnell die positive Resonanz. Und dann kommt da auch so eine Euphorie und eine Motivation mit rein, sodass dieses Thema Ego-Show oder auch Bescheidenheit ganz, ganz oft ein Wort, was ich höre dann in der Zusammenarbeit, ja, aber ich bin als Führungskraft lieber die bescheidene Persönlichkeit. Dann sage ich auch, ja, Bescheidenheit ist eine super starke Eigenschaft als Leader. Ja, du musst aber wissen, wann und wo du die Bescheidenheit einsetzt und wo du damit dich selbst aus dem Rennen wirfst oder wo du dich selbst sozusagen im Negativen manipulierst, weil du damit in die Unsichtbarkeit gehst. Du musst dich als Leader positionieren. Das ist bei einer starken Führungskraft intern ja auch immer gefragt. Und so musst du das irgendwann auch für dich machen, wenn es um deine eigene Karrierearchitektur geht. Gerade jetzt in diesen starken Veränderungen. Wir haben eine Transformation, einen Change nach dem anderen. Und das sind so kleine Dinge, als du vorhin auch nochmal fragtest, warum ist das eigentlich so wichtig, sich zu positionieren? Das ist natürlich auch intern wichtig, nicht nur extern. An diesen Transformationen geht es ja genau um die Fragen. Wer ist morgen noch hier mit am Tisch? Wer ist relevant? Wer wird Einfluss verlieren? Und wer sich nicht positioniert, also auch das habe ich vielfach erlebt, gerade auch bei dem sehr großen schwedischen Möbelhersteller, bei dem ich zu Beginn gearbeitet habe. Da gab es ja viele Transformationen. Und wenn du dort eben die Manager, die Peers untereinander, gerade wenn du dann auch eine neue Geschäftsführung hast oder so, oder wieder eine Transformation ansteht, wenn du dich da nicht positionierst und denkst, du kannst dich ausruhen, weil du eben schon 15 oder 20 Jahre mit dabei bist und sagst, ja, das weiß ja jeder, was ich hier für ein toller Hengst bin oder was ich für eine tolle Lobby habe, der Schuss kann nach hinten losgehen.
So, die angekündigte Werbung. Eine Frage vorweg und beantworte sie ehrlich für dich. Wann wurdest du das letzte Mal vor eine Entscheidung eingebunden und nicht erst danach? Wenn dir dazu nichts spontan einfällt, dann ist das kein Fachproblem. Fachlich bist du längst gut genug. Es ist ein Positionierungsproblem. Und genau daran arbeiten wir im Black Belt in Finance Business Buttering. 3 Tage in kleiner Gruppe mit Zertifizierung. Im Oktober in Zürich und im November in Stuttgart. Von den letzten 10 Teilnehmern haben übrigens die Hälfte aus eigener Tasche bezahlt. Der nächste Schritt ist kein Kauf, sondern ein Gespräch. 20 Minuten, in denen ich dir ehrlich sage, ob es zu dir passt. Den Link findest du in den Shownotes. Und weiter geht's.
Ja, ich bin total bei dir. Ne? Ich denke auch, dass eine fehlende oder nicht vorhandene Positionierung oder Sichtbarmachung des eigenen Wertbeitrags dazu führen kann, dass man irrelevant wird. Zumindest in der Wahrnehmung irrelevant wird und damit alles verpufft und im Zweifelsfall auch den eigenen Job kostet. Und Melanie, meine Beobachtung ist, ich habe ja schon seit Jahrzehnten arbeite ich ja mit Finanzbereichen oder Führungskräften im Finanzbereich zusammen. Und da beobachte ich genau das, was du auch sagst, dass da das Thema Bescheidenheit sehr, sehr stark verbreitet ist. Viele im Finanzbereich, im Controlling-Bereich denken, ja, ich mache einen guten Job. Und wenn die Zahlen passen, wenn der Monatsabschluss korrekt ist und wenn ich am Jahresende mein Testat vom Wirtschaftsprüfer bekomme, dann ist das schon die Wertschätzung für meine Arbeit. Dann ist es quasi mein Lohn in Anführungszeichen. Und meine Wahrnehmung ist auch, und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, ist gerade diese Bescheidenheit, dieses Zufriedengeben, die Zahlen sind doch korrekt, führt dann dazu, dass die Finanzbereiche im Unternehmen zu einem Schattendasein irgendwie führen und damit auch ein Stück weit auch irrelevanter für das Business werden.
Super relevanter Punkt, weil ich das auch tatsächlich so häufig so erlebt habe. Die Finanzbereiche oder auch Controlling-Bereiche, je nachdem, wie sie genannt werden in unterschiedlichen Unternehmen, das sind ja häufig sehr, sehr, sehr operativ fleißige Menschen. Also die auch lange und sehr detailliert arbeiten, müssen sie auch in dem Bereich. Und viel vor sich hin arbeiten mit den Zahlen. Du hast das jetzt auch gerade betont, sehr oft das Wort Zahlen. Und die übrigen Bereiche, ich sage jetzt mal Sales oder Marketing oder auch Kundenservice oder Customer Experience, das habe ich nicht selten erlebt, empfinden dann auch eher den Finanz- oder Controlling-Bereich als die Bremse. Statt das, was sie eigentlich sein könnten und sollten, aus meiner Perspektive. Also für mich sind immer die stärksten CFOs gewesen und auch Controller, Controllerinnen gewesen, die sich mit mir über das Geschäft unterhalten, nicht einfach nur über Zahlen gesprochen haben oder direkt mit den Zahlen eingestiegen sind. Ja, also es war ganz wichtig, das Finanzteam wirklich als, ja, als Businesspartner auf Augenhöhe zu haben, die mich auch gerne challengen. Ne? Also ich habe oft als CSO gearbeitet, also Sales und Finanz arbeiten da ja ganz zusammen. Und ich mag das dann auch gechallenged zu sein, aber zu werden und mit jemandem mich dann wirklich auch über das Business austauschen zu können, der da mitreden kann. Ich hatte bei IKEA vor ganz, ganz vielen Jahren damals das Erlebnis, ich war auch für Sales, für Deutschland verantwortlich und hatte gerade neu begonnen, seit dort in dem Headquarter, und dann hatte ich mein erstes Controlling-Gespräch. Und so, das hieß sogar Reporting-Gespräch.
Genau. Sehr bezeichnend.
Sehr bezeichnend, genau. Und meine Vorstellung war dann auch, ja, wie ich das auch schon so gewohnt war, ich gehe jetzt in dieses Gespräch mit der Controllerin und werde ihr meine Zahlen wahrscheinlich reporten und sie wird mir dann gemeine Fragen in den Details stellen. Mm-hmm. Und ich hatte so eine mega positive Erfahrung. Ich komme in dieses Gespräch und dann ging es tatsächlich nicht im ersten Schritt um die Zahlen, wie performt der Bereich. Ich habe neu gestartet in dem Headquarter für Sales und habe dann auch noch den Bereich bekommen, der am schlechtesten performt hat. Und dann war ich wirklich auf ein Reporting vorbereitet und sie hat wirklich angefangen, mit mir erstmal sich über das Business zu unterhalten. Wir haben über die Produkte gesprochen. Sie fragte mich, wie die Neuheiten gestartet haben, welche Neuheiten besonders gut performen. Wir haben über die Abverkäufe gesprochen und wie man tatsächlich Produkte, die eben aus dem Sortiment gehen, noch über andere Kanäle vermarkten könnte. Also so professionell und wirklich total in meiner Thematik. Das fand ich richtig, richtig gut. Das war für mich ein Gespräch auf Augenhöhe und das war nicht einmal so, sondern das hat sie immer so geführt. Jetzt war das natürlich meine große Überraschung, weil ich das anders gewohnt war. Gehe zurück in den Sales-Bereich, unterhalte mich mit den damaligen Peers und habe natürlich auch total geschwärmt von diesem Gespräch, was ich mit der Bank hatte. Und das ist also nicht nur so, dass sie Gutes getan hat. Die hat natürlich auch ihre Zahlen gemacht. Natürlich haben wir dann auch auf die Zahlen geschaut. Aber wir haben begonnen mit dem Business und die Zahlen waren sozusagen ihr Instrument. Und dann sind wir erstmal wieder ins Business abgetaucht und sie hat das unheimlich professionell und charmant gemacht. Plus, ich komme zurück und mache auch noch Werbung für diesen Finanzbereich. Und so hatte ich auch während meiner Karriere den einen oder anderen CFO, die enorm stark da drin waren, in unterschiedlichen Unternehmen, nicht immer nur in einem, wo ich gesagt habe, wow, das ist echt genau so ein Austausch, so ein Sparring, wie ich mir es wünschen würde. Und diese CFOs haben sich auch in der Unternehmensleitung logischerweise ganz anders positioniert. Also da war eine sofortige Akzeptanz und auf allen Seiten, ja, Marketing, Einkauf, Sales und von meiner Seite auch wirklich sehr, sehr geschätzte Gesprächspartner. Also immer dann auch das Gefühl hatte, okay, ich drehe mich mit einer Thematik im Kreis, habe ich mir immer auch gerne da nochmal den Austausch geholt und wir sind ins Business abgetaucht.
Du hast da gerade echt ein paar interessante Aspekte angesprochen. Und zwar, du hast ja selber aus deinem Leben berichtet und gesagt, naja, du hast ein schönes Erlebnis gehabt. Das heißt, da hat sich jemand offenbar gut und richtig positioniert und, ja, sag mal, das Business auch so aufgenommen und nicht nur Zahlen reported, so dass du dann für diese Person Werbung gemacht hast, ne? Beziehungsweise positiv über diese Person geredet hast, ne? Und das ist letztendlich nichts anderes wie Werbung machen. Und ich glaube, das ist auch der Kernpunkt, der sich auf sehr viele Bereiche übertragen lässt. Also wenn man gegenüber jemanden, und sei das egal, ob das LinkedIn ist oder vielleicht One-to-One, positiv auftritt und sich gut darstellt, also wertstiftend darstellt, dann ist es nicht nur diese 1-zu-1-Beziehung, sondern das hat durchaus Einfluss auf größeren Stakeholder-Kreis, ne?
Absolut, absolut bei dir. Und es ist gar nicht so, dass ich jetzt erwarte, dass sie alle meine Wettbewerber kennt. Sie kann oberflächlich, klar, aber jetzt für mein Segment nicht in der Tiefe, das erwarte ich gar nicht. Ich glaube, es war bei ihr wirklich so eine Mischung aus echtem Interesse am Geschäft. Mhm. Mhm. Neugierde, weil im Prinzip hat sie mir häufig auch einfach die richtigen Fragen gestellt, aber nicht von den Zahlen immer nur ausgehend und mit dem Kopf in ihrem Excel-Sheet, sondern es war wirklich ein Austausch auf Augenhöhe. Und das ist auch, was ich sehr schätze in der Zusammenarbeit mit dem Finanzbereich oder auch mit dem CFO, dass sie dich als gleichwertigen Businesspartner eigentlich ja dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn es dir gelingt, als Finanzbereich dich so zu positionieren, dann drehst du 180 Grad deine Wahrnehmung. Also ich habe es auch schon erlebt, wenn ein Bereich, wie du es vorhin beschrieben hast, als Finanzbereich eher vielleicht diese negative bis keine Wahrnehmung im Unternehmen hat, dann schnell dazu, dass man sich die Frage stellen kann, wieso sitzen da eigentlich 30 Leute? Was machen die den ganzen Tag? Wie relevant ist das wirklich? Brauche ich eigentlich wöchentliches Reporting? Reicht es nicht einmal im Monat? Weil dann kommen all diese Diskussionen zustande. Und dann habe ich einen Führungswechsel erleben dürfen in dem Unternehmen, in dem Finanzbereich. Der CFO wurde ausgetauscht oder hat sich weiterentwickelt, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam ein neuer, der ein völlig anderes Verständnis hatte und dann auch Finance so positioniert hat. Es war wirklich 180-Grad-Drehung und auch spürbar im Unternehmen und auch relevant spürbar. Ne?
Mhm. Und ich glaube, an diesem Beispiel sieht man es schön, dass Finance ja auch nicht immer alles wissen muss. Das heißt aber, wenn der Finanzbereich seine sichere Zone, sein Reporting, so ein Stück weit verlässt und anfängt, über die Kunden, über die Produkte zu sprechen und sei das nur gute Fragen zu stellen, der verlässt natürlich ein Stück weit seine sichere Zone, aber die Wahrnehmung ist dann eine total andere, als wenn er sich hinter seinen Tabellen verstecken würde. Ne?
Richtig. Und da kommst du jetzt auch wieder sozusagen in das heutige Zeitalter, wo man ja auch ganz viel mit KI machen kann, wo sich auch der ein oder andere Finanzbereich oder auch Controller oder Mitarbeiter fragt, wie relevant bin ich eigentlich noch in der Zukunft? In dem Fall, auch übrigens in anderen Bereichen, sehe ich nicht die KI als die eigentliche Gefahr, sondern die Gefahr ist ja deine berufliche Austauschbarkeit.
Mhm.
Wie kann sich jetzt ein Finanzbereich unabhängig von der Zahlenarbeit, die er immer sehr gewissenhaft und sehr fleißig macht, wie kann er sich als relevant darstellen, ja, und auch für die Zukunft relevant und als geschätzten, relevanten Gesprächspartner? Und dann ist das, was du sagst, die Fragen stellen ist eines, aber ich muss auch ein Stück weit Vertrauen zu der Person aufbauen können, ja. Und ich muss oder ich wünschte mir dann auch Orientierung zu bekommen, damit in der Lage ist, auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und dafür brauchst du dann aber auch dieses Business-Verständnis auf der anderen Seite. Also was will ich damit sagen? Ich glaube, jetzt im KI-Zeitalter ist das noch wichtiger, das Thema, was du hier reingebracht hast, eben die Positionierung, die relevante Positionierung von Finance. Und die muss in dem Zeitalter weggehen von rein. Das funktioniert. Über die Zahlen bekomme ich auch über jede KI.
Total, total. Und das ist ein sehr, sehr stark und sehr, sehr schneller Trend. Ne? Also ich habe erst vor kurzem mein Buch fertig geschrieben, Be Useful as Business, as Finance Business Partner. Und da geht es genau darum, dass gerade der Finanzbereich erkennen muss, wo kann er noch einen Mehrwert generieren. Und das, was früher vielleicht Finance gemacht hat, über Jahrzehnte, ne? Also das Thema Reporting, Prognose, Budgetierung und so weiter, das wird heute mehr oder weniger auf Knopfdruck von der KI erledigt. Ne? Ich war erst letzte Woche, habe ich ein Training gegeben, KI im Controlling. Und bereits nach einem Tag Training, Melanie, halte ich fest, haben die Teilnehmer selber gesagt, wir können zwischen einer halben und einen Tag pro Woche an Zeit sparen.
Fantastisch, ja.
Und das war nur ein Tag Training, ne? Also Anfängermodus sozusagen. Unvorstellbar, was passieren wird, wenn die das jetzt über Wochen und Monate weiter üben. Und ich meine, das war im ersten Moment ein tolles Erlebnis für die, aber die viel größere Frage ist, was machen die damit danach? Was machen die mit dieser neu gewonnenen Zeit?
Genau, das ist genau der Punkt. Und das ist, wie sie sich ja dann Freiräume schaufeln können, um sich mehr mit dem Business zu beschäftigen, mehr mit ihren Businesspartnern zu beschäftigen, in Austausch zu gehen. Absolut, ja.
Also hoffentlich nicht noch mehr Reports und noch mehr Berichte, sondern die gewonnene Zeit einfach für das verwenden, was du gerade eben gesagt hast, ne, sich mit dem Business zu beschäftigen. Ne? Was ist hinter den Zahlen? Ne? Da dann näher ans Business zu rücken. Ne?
Richtig, den Wettbewerb, den Kunden, die Bedürfnisse, absolut. Das ist die Gefahr, was heute im Moment auch so ein bisschen passiert. Ne? Dass
genau.
Viel schneller geht. Jeder nutzt natürlich im Moment auch künstliche Intelligenz und Automatisierungen. Und was passiert? Die meisten schaufeln einfach noch mehr Arbeit obendrauf, wodurch die Bereiche dann auch ihren Fokus, ihre Priorisierung verlieren. Ja, eigentlich das Gegenteil von dem, was man im Vordergrund rücken sollte.
So, Melanie, du als Positionierung-Expertin, jetzt mal ganz konkret, wenn eine Führungskraft sich und den eigenen Bereich im Unternehmen stärker positionieren will als wertstiftender Bereich, was muss sie machen?
Dann sollte sie sich zunächst tatsächlich mit dem Unternehmen und mit dem Kunden beschäftigen.
Mhm.
Dann ist natürlich auch immer hilfreich, wie so eine Art Interviews zu führen. Ja, also klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber einfach mit den Businesspartnern, man ja arbeitet und mit denen man arbeitet, wirklich wie so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Ne? Was ist der größte Need, den sie haben? Und vor allem, ich würde ganz pragmatisch hingehen, was sind aktuell deine Top 3
Themen, Herausforderungen, ne? Mhm.
Probleme, genau, bei denen ich dich unterstützen kann. Genau, wenn man die Bestandsaufnahme gemacht hat, dann hat man wirklich eine super Basis. So ist es auch in der Executive-Positionierung, wenn ich jetzt in einem neuen Unternehmen, in einem neuen Job landen möchte. Ich muss erstmal mich damit beschäftigen, was ist denn gerade die größte Herausforderung? Und so würde ich das auch als Fachbereich tun, ob das Marketing ist, ob das jetzt auch Finance ist. Was sind von meinem über wirklich die großen Probleme? Was lässt ihn abends wirklich so auf der Bettkante nochmal sitzen, also tief durchschnaufen? Ja, so wenn ich das Problem einmal gelöst habe, ne, dann kann ich auch wieder gut durchschlafen. Dafür dann einfach die beste und relevanteste Lösung anbieten, den Support.
Ich bin froh, dass du das sagst, und das war ja nicht abgestimmt, dass du das so sagst, und ich gehe tatsächlich ähnlich vor. Also egal, ob das jetzt in so Transformationsprojekten oder im 1-zu-1-Coaching, auch eine ähnliche Frage: Die Klienten oder die Finanzbereiche sollen ihre Stakeholder fragen, was sind eure Druckpunkte oder was sind eure Ziele und was kann ich beitragen, damit du dein Ziel erreichst. Ne? Und das geht ja sehr, sehr stark in die Richtung, die du sagst. Und dann fängt man an, nützlich zu sein.
Das hilft auch übrigens unheimlich, um dann auch im Finanzbereich in eine Priorisierung zu gehen. Oft in den Unternehmen das Problem, dass alle Bereiche viel zu viel Bälle in der Luft haben. Und das hilft enorm, wenn man auch weiß, was ist wirklich relevant, ja, was ist wirklich, was sind die Sollbruchstellen, um unser Ziel zu erreichen.
Ja, klar. Und ich sag mal, es ist ja oft so, dass man die Themen macht, weil man sie immer schon gemacht hat. Und oft macht man dann auch das, was, wo man sich auch sicher fühlt. Ne? Also jetzt im Finanzbereich ist es natürlich noch mehr Reporting, noch eine Übersicht, noch ein Dashboard. Und die sehen ja heute alle toll aus, muss man ja auch sagen. Ne? Wir haben ja super Systeme. Aber ob das nachher genau das ist, was das Business braucht, das steht dann einfach auf einem anderen Blatt. Ne? Und das muss man sich halt einfach immer wieder hinterfragen, beziehungsweise nicht nur sich hinterfragen, sondern rausgehen und den fragen, der es eigentlich dann braucht. Melanie, wir kommen jetzt leider schon Richtung Ende. Deswegen würde ich mal ganz konkret dir nochmal die Gelegenheit geben, einfach mal zu sagen, was machst du eigentlich genau? Wie hilfst du Führungskräften oder vielleicht den Unternehmen in ihrer Positionierung?
Also ich komme genau wieder zu dem Thema. Ich unterstütze die Kandidaten dabei, die zu mir kommen, die entweder in einem sicheren Job noch sind, aber sagen, ich bin jetzt hier schon seit, keine Ahnung, 10 Jahre oder 7 Jahre CEO, es ist alles fein, aber ich würde gerne nochmal einen Schritt machen. Und dann erarbeite ich ganz konkret mit ihnen, was wäre denn das Ziel? Ja, also möchtest du in eine andere Branche wechseln? Möchtest du nochmal klassisch die Rolle CEO? Oder, ne? Unternehmensgröße, all diese Dinge. Und wenn wir das Ziel einmal haben, das ist das Wichtigste für oder die wichtigste Basis auch für die Positionierung, dann schauen wir natürlich, was sind die Kernkompetenzen, die derjenige mitbringt, was sind die persönlichen Fähigkeiten, die Leadership-Werte und natürlich der USP, auch wirklich differenzierend positionieren zu können. Und dann schaue ich natürlich auch immer nochmal mit den Kandidaten, wie relevant sind die aktuellen Kompetenzen, Fähigkeiten. Bei mir ganz wichtig ist, wirklich zukunftsrelevant zu positionieren. Das merkt man auch aktuell am Markt. Ja? Also das ist das Einzige, was funktioniert. Und wenn wir das haben, dann erarbeite ich die Positionierung, stelle sie vor, dann schleifen wir die natürlich so lange, bis der Kunde zufrieden ist. Warum? Es ist ganz wichtig, dass das natürlich auch vom Wording und alles wirklich matcht. Die Kraft muss wirklich sagen können, ja, genau, das bin ich. Ja, das klingt 1:1 nach mir. Und wenn wir das haben, gibt es, ich sage mal, 90% der Kunden, die sagen so, damit möchte ich jetzt auch in die digitale Sichtbarkeit gehen. Also ich habe natürlich auch die Kandidaten, die sagen, Restrukturierung, Transformation, meine Rolle gibt es nicht mehr, ich bin jetzt freigestellt, mehr in sicherer Position. Das sind ungefähr 90% der Kunden, die das nicht aus einer bestehenden, sicheren Position heraus machen, sondern schon in der Freistellung sind.
Aus der Veränderung.
Genau, aus der Veränderung heraus. Und mit denen gehe ich dann den gleichen Prozess. Und da ist es auch so, dass ca. 90% dann am Ende sagen, so, jetzt möchte ich auch in die Sichtbarkeit gehen. Und das ist im Prinzip der Kern meiner Arbeit. Also ich positioniere dich so, dass du innerhalb von 90 Tagen in Gespräche mit den relevanten Entscheidern und oder Headhuntern kommst. Und das tun wir dann auch über den strategischen Hebel LinkedIn, um dort im verdeckten Markt auch die Sichtbarkeit zu machen.
Ja, und die Kunst auch, und ich glaube, das ist dann auch ganz stark deine Expertise, gerade in diesem großen Markt LinkedIn natürlich auch sichtbar zu werden, ne? Weil das ist heutzutage, wo mit Hilfe von KI natürlich die Hürden, da gut zu werden, immer kleiner werden, ist es gar nicht mehr so einfach, ne? Und deswegen braucht das, glaube ich, mehr Tiefgang. Und das höre ich bei dir raus, das arbeitest du raus. Ne? Also jetzt nicht nur irgendwie mit ein paar Prompts dann einen Slogan zu verbessern, sondern wirklich mit Tiefgang zu schauen, so wie du gesagt hast, was ist mein USP, was sind meine Stärken, was ist meine zukünftige Positionierung und das dann herauszuarbeiten, bevor man dann den Slogan anpasst.
Richtig, und bevor man dann auch in die Sichtbarkeit geht. Weil wenn du dir heute LinkedIn-Profile anschaust oder CVs, ne, ich bekomme ja täglich CVs geschickt und du liest überall immer das Gleiche. Ne? 20 Jahre international erfahrene Führungskraft oder 15 Jahre internationale Führungspersönlichkeit mit ja, Transformationserfahrung. Blablabla. Es liest sich alles gleich. Mhm. Ist das so wichtig, wirklich darauf zu achten, was ist zukunftsrelevant? Also was braucht es wirklich im Sales, im Marketing oder als CEO in der Zukunft? Und was ist der USP? Ne? Warum sollte man sich für dich entscheiden und nicht für jemand anderen? Was ist der Mehrwert, der Impact? Das ist ja, wenn wir ehrlich sind, immer die Frage, die sich das Gegenüber stellt. Dann auch in den Gesprächen, in den Interviews. Wenn ich mich für dich entscheide, ja, was ist mein Return on Investment? Mhm. Ist die Positionierung, die relevante Positionierung so wichtig?
Genau. Und genau in dieser Richtung bearbeiten wir natürlich auch mit Finanzbereichen. Ne? Also da geht es auch schon bei so kleinen Sachen los wie Vision, Mission und Bilder. Welches Controlling-Bild wollen wir in der Zukunft irgendwie verkörpern? Ne? Und natürlich ist es alles mit ChatGPT schnell geschrieben. Aber auch hier wiederum genau das Gleiche, was wir gerade gesagt haben. Ohne jeglichen Tiefgang, ohne jegliches Commitment, sei das von der Finanzorganisation, aber auch von den Stakeholdern. Und das ist dann einfach nur eine leere Hülle, die sich im ersten Moment vielleicht gut liest, aber eigentlich total unnütz ist. Ne? Im Zweifelsfall sogar schadet, weil im Zweifelsfall stehen da Sachen, die man nicht einhalten kann. Und da kann der Schaden umso größer sein. Ne?
Richtig. Wenn das ganze Bild dann im ersten Gespräch auseinanderbröselt, ja, dann war es sogar negativ oder einfach zu generisch. Und dann musst du am Ende natürlich auch wissen, wie du auf LinkedIn in den Feed der Entscheider kommst. Und da sind natürlich auch die richtigen Netzwerkstrategien wichtig, neben der relevanten Positionierung.
Super, super spannend, Melanie. Leider läuft uns die Zeit davon. Aber ich will dir auf jeden Fall nochmal die Gelegenheit geben, zu sagen, wie kann man dich erreichen, wenn jemand mit dir ins Gespräch kommen möchte?
Ja, also alle, die das Thema Executive-Positionierung gerne vertiefen möchten, finden mich, wie du eben schon erwähnt hast, auf der digitalen Business-Plattform LinkedIn unter Melanie Klemann, Executive Advisor für Positionierung und Karrierearchitektur. Ich freue mich über jedes Gespräch.
Perfekt. Ansonsten gerne auch bei meinen Kontakten stöbern. Da sind wir ja auch schön vernetzt. Melanie, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe auch aus diesem Gespräch vieles gelernt, vieles mitgenommen, vieles auch zum Glück bestätigt bekommen. Vielen lieben Dank.
Ich danke dir, Viktor. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.